Du kennst das sicher. Also, wenn man seinen Lebenslauf für ein richtig wichtiges Vorstellungsgespräch aufpoliert, ne? Man sitzt vor diesem Dokument und fängt an, so die eigene Geschichte zu glätten.
Ja, absolut. Die Lücke im Lebenslauf wird dann plötzlich zur Orientierungsphase.
Genau, Orientierungsphase. Und das gescheiterte Projekt, das verschweigt man am besten direkt komplett. Man rückt ausschließlich die Erfolge ins allerbeste Licht. Ich meine, der Instinkt dahinter ist ja auch völlig menschlich, oder? Alles soll makellos, fehlerfrei und vor allem linear wirken.
Niemand präsentiert da freiwillig seine Brüche oder die peinlichen Fehltritte der eigenen Familie, wenn es um was Wichtiges geht. Dieses Bedürfnis nach einer sauberen, ungebrochenen Linie, das gibt uns halt so ein Gefühl von Sicherheit. Wir konstruieren uns eine makellose Herkunft.
Um unseren heutigen Status irgendwie zu rechtfertigen, richtig. Aber, und das ist echt der Wahnsinn, dann schlägt man diesen 2000 Jahre alten Text auf, den wir uns heute anschauen. Und von der ersten Seite an ist von dieser polierten Fassade einfach absolut nichts übrig.
Gar nichts.
Die Brüche werden sogar wie Trophäen ins Schaufenster gestellt. Also, herzlich willkommen und schön, dass du bei unserer heutigen Analyse dabei bist. Wir tauchen heute tief ein in eine Vorlesung von Dr. Craig Keener.
Genau. Es geht um das Matthäusevangelium.
Richtig. Speziell um die Einleitung und das allererste Kapitel. Und unsere Mission für dich heute ist es, ein ziemliches literarisches und historisches Puzzle zu entschlüsseln. Wir wollen herausfiltern, wie dieser antike Text durch völlig unerwartete Stammbäume, durch echt extreme Lebensentwürfe und leise Heldeneben ein absolutes Meisterwerk über Inklusion und radikale Hingabe konstruiert.
Und das ist wirklich keine staubige historische Betrachtung. Das ist die Analyse eines Textes, der die gesellschaftlichen Regeln seiner Zeit komplett auf den Kopf gestellt hat.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir fangen direkt beim Stammbaum an. Normalerweise ist das ja echt der Teil, den man beim Lesen getrost überspringt, oder? Ahnentafeln sind meistens reine Bürokratie.
Ja, für uns heute schon. Aber in der antiken jüdischen Kultur waren Ahnentafeln das absolute Fundament. Das war die Berechtigung für deine Identität. Antike jüdische Stammbäume listeten typischerweise fast ausschließlich Männer auf. Der ganze Zweck dieser Listen war es, die absolute Reinheit der israelitischen Abstammung zu beweisen. Besonders, wenn es um Priesterlinien ging. Oder, wie hier, um eine Königslinie. Da musste man lückenlos dokumentieren, hier gibt es keinen Makel.
Hier fließt nur reines jüdisches Blut.
Genau. Und Matthäus dekonstruiert diese Erwartungshaltung seiner Leser sofort auf der ersten Seite. Er integriert nämlich noch vor der Erwähnung Marias ausdrücklich vier Frauen in diesen Stammbaum des Messias.
Und das ist der Punkt, wo ich dachte, wow, wenn man als Autor damals schon diese massive kulturelle Regel bricht und Frauen aufnimmt, dann würde man doch rein strategisch die großen, unantastbaren Heldinnen der jüdischen Geschichte wählen.
Würde man denken, ja.
Man würde Sarah nennen oder Rebekka, die großen Matriarchinnen. Aber Matthäus? Der entscheidet sich für Tamar, Rahab, Ruth und die Witwe des Urias, also Bathsheba.
Und was diese vier Frauen verbindet, ist eben nicht ihre Makellosigkeit, sondern ihre Herkunft. Alle vier haben starke heidnische, also nicht-jüdische Wurzeln. Tamar war Kanaaniterin, Rahab stammt aus Jericho, was auch eine kanaanitische Stadt war.
Ach krass, okay.
Ruth war Moabiterin. Und das ist ein extrem brisantes Detail. Im fünften Buch Mose steht nämlich explizit, dass Moabiter bis in die 10. Generation nicht in die israelitische Gemeinde aufgenommen werden dürfen.
Wow.
Ja, und Bathsheba war in eine hethitische Familie eingeheiratet. Also, Matthäus schreibt an ein jüdisches Publikum und platziert direkt im Eröffnungsdokument, dem ultimativen Beweis für die messianische Legitimität, diese heidnischen Frauen.
Das ist ja, als würdest du auf einer elitären Familienfeier absichtlich die rebellischen Aussteiger und die ungeliebten Angeheirateten ans Kopfende vom Tisch setzen. Er demontiert dieses Reinheitsnarrativ völlig. Er sagt quasi, die Geschichte, die zu diesem Messias führt, war nie exklusiv.
Exakt.
Aber mal ehrlich, war das für die Leser damals, die ja auf einen starken nationalistischen Befreier hofften, nicht ein absoluter PR-Albtraum?
Für die nationalistischen Strömungen war das extrem schwer verdaulich. Absolut. Aber Matthäus nutzt diesen Stammbaum als literarisches Werkzeug. Er bereitet seine Leser von Seite 1 an auf den großen Schlussakkord vor. Die Mission zu allen Nationen, also die Inklusion der Heiden, das ist bei ihm kein Plan B.
Kein nachträglicher Einfall, weil die Juden Jesus abgelehnt haben.
Genau. Es war von Beginn an die DNA dieser Geschichte. Gott hat die Außenseiter schon immer gebraucht, um seinen Plan voranzutreiben. Und dieser rote Faden der Inklusion, der zieht sich danach wirklich meisterhaft durch den Text. Schau dir nur an, wer in Kapitel 2 kommt, um den neugeborenen König anzubeten.
Die Sterndeuter aus dem Osten.
Ja, persische Magier.
Aber Astrologie war für fromme Juden in der Antike doch strengstens verboten, oder? Das war ja kein harmloses Hobby.
Es galt als Todessünde. Und trotzdem sind es genau diese heidnischen Magier, die die Zeichen erkennen und zur Anbetung kommen. Die Rollen von Insidern und Outsidern werden völlig vertauscht. Der eigentliche jüdische König in Jerusalem, Herodes,
der familiär ein Edomiter war, interessanterweise.
Richtig, der verhält sich währenddessen exakt wie der heidnische Pharao aus dem Alten Testament. Er befiehlt einen Kindermord. Die religiöse Elite versagt komplett und die heidnischen Außenseiter erkennen die Wahrheit. Das zieht sich durchs ganze Buch. Später heilt Jesus heidnische Besessene in einer Gegend, in der Schweine gehalten werden.
Was für einen jüdischen Lehrer allein wegen der Präsenz dort schon undenkbar war.
Absolut.
Auch die Begegnung mit der kanaanitischen Frau ein. Kena bringt da eine historische Schärfe rein, die meine Sichtweise total verändert hat. Wir lesen sie heute oft als so eine arme, bittende Außenseiterin, aber eigentlich gehörte sie in ihrer Region zur herrschenden Klasse, ne?
Ja, im Markus-Evangelium wird sie als Syrophönizierin bezeichnet, was auf einen griechischen elitären Hintergrund hindeutet. Die Griechen waren in Syrophönizien die herrschende Bürgerklasse. Die haben wirtschaftlich extrem vom Umland profitiert und quasi das Brot aus den ländlichen Gebieten abgezogen.
Ah, krass.
Aber Matthäus wählt ganz bewusst die historische Bezeichnung Kanaaniterin. Die Kanaaniter waren im kollektiven Gedächtnis die absoluten historischen Erzfeinde Israels. Und nun steht diese Frau, die sozial zur Oberschicht gehört und ethnisch das Feindbild schlechthin repräsentiert, vor Jesus.
Und sie demütigt sich.
Ja, sie muss ihn als den wahren König anerkennen, als den Sohn Davids, um Heilung für ihre Tochter zu finden. Und als sie das tut, lobt Jesus ihren Glauben mit einer Intensität, die er bei seinen eigenen Schülern eigentlich selten zeigt.
Das reißt die Grenzen für alle Nationen ja wirklich komplett auf. Das Evangelium präsentiert sich da als radikal inklusiv. Aber weißt du, wenn man das so liest, drängt sich mir eine logische Frage auf.
Mhm, welche?
Wenn die Einladung so grenzenlos ist und alle einschließt, ist es dann eigentlich leicht, Teil dieser Bewegung zu sein? Weil die Quelle zeichnet da ein echt hartes Bild. Die Einladung gilt zwar allen, aber der Preis, um sie anzunehmen, scheint extrem zu sein.
Der Kontrast, den Matthäus da aufbaut, der ist enorm. Inklusion bedeutet hier definitiv nicht Komfort. Jesus stellt sich und seine Mission über jegliche irdische Sicherheit. Nehmen wir mal die berufliche Sicherheit. Die ersten Jünger waren Fischer am See Genezareth.
Das waren ja keine Armschlucker, oder?
Nee, überhaupt nicht. In der antiken Wirtschaft waren das keine Tagelöhner. Ein gut laufendes Fischereiunternehmen bot ein deutlich höheres und stabileres Einkommen als die einfache Landwirtschaft. Diese Männer ließen also echt lukrative Karrieren zurück.
Wahnsinn. Und es betrifft ja auch die Wohnsicherheit. Jesus sagt diesen berühmten Satz, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.
Genau. Und wenn man bedenkt, dass er laut Matthäus schon als Kleinkind ein Flüchtling in Ägypten war, zieht sich diese Heimatlosigkeit wirklich durch sein ganzes Leben.
Dann geht es ja noch an die finanzielle Existenz, als er von einem reichen Mann fordert, sein gesamtes Vermögen zu verkaufen und den Armen zu geben.
Ja, aber die radikalste Forderung betrifft das soziale Gefüge. Da gibt es diese Szene, in der ein junger Mann zu Jesus sagt, lass mich zuerst hingehen und meinen Vater begraben. Und Jesu Antwort darauf lautet einfach, lass die Toten ihre Toten begraben.
Okay, das klingt ohne Kontext einfach nur unverschämt schroff.
Total. Aber in der damaligen Kultur war die Beerdigung des eigenen Vaters die allerhöchste soziale und religiöse Pflicht eines ältesten Sohnes. Wer diese Pflicht verweigerte, der brach mit seiner gesamten Familie und wurde zum Ausgestoßenen in seinem eigenen Dorf.
Er verlor sein komplettes soziales Netz.
Und wahrscheinlich auch sein Erbe.
Richtig. Hat Jesus das dann? Es wirkt ja fast so, als würde er bewusst die komplette soziale Isolation von diesem Mann provozieren. Was ist seine Motivation?
Er beansprucht in diesem Moment eine absolute Priorität im Leben dieses Nachfolgers. Eine Loyalität, die im Judentum traditionell ausschließlich Gott selbst zustand. Er sagt damit natürlich nicht, dass Beerdigungen unwichtig sind.
Okay.
Er nutzt einfach die extremste soziale Verpflichtung, die sich ein Zuhörer damals vorstellen konnte, um klarzumachen, die Mission des Reiches Gottes duldet absolut keine Konkurrenz. Selbst die heiligste familiäre Pflicht muss sich unterordnen.
Das klingt echt wie so ein All-in-Startup-Pitch. So nach dem Motto, der Gründer verlangt von dir, dass du dein Vermögen, deine Karriere, deinen familiären Ruf und deine Altersvorsorge opferst. Jesus spricht ja sogar davon, das eigene Kreuz auf sich zu nehmen.
Was damals schlichtweg die Bereitschaft zur öffentlichen Hinrichtung bedeutete.
Genau. Und wenn ich das lese, frage ich mich schon, ist das nicht völlig utopisch? Ich meine, wer kann diese absurden Standards im echten Leben eigentlich dauerhaft erfüllen? Kein normaler Mensch.
Die Quelle gibt dir da völlig recht. Die Standards sind menschlich gesehen völlig unerfüllbar. Und das Faszinierende an Matthäus ist, dass er diesen Umstand nicht eine Sekunde lang versucht zu vertuschen.
Er zeigt das ganz offen.
Schonungslos. Er zeigt uns, dass selbst die engsten Vertrauten, also die ersten Aushängeschilder dieser Bewegung, an diesen Standards grandios gescheitert sind. An ihrem Scheitern lässt sich eigentlich die Kerndynamik des gesamten Textes ablesen.
Wir kennen ja alle die grobe Handlung. Petrus verleugnet Jesus und die Jünger fliehen am Ende in Panik. Aber Kina lenkt den Blick in seiner Vorlesung auf Details, die diese Fallhöhe extrem vergrößern. Zum Beispiel, als die Jünger in Gethsemane einschlafen.
Ja, Kina verweist da auf das Timing. Dieses Einschlafen passiert ausgerechnet in der Passanacht.
Ah, okay.
Das Passafest war das wichtigste Ereignis im jüdischen Kalender. Die Nacht, in der man sich an Gottes große Befreiungstat aus Ägypten erinnerte. Es war kulturelle Pflicht, in dieser Nacht wach zu bleiben.
Man musste wach bleiben und die Geschichte erzählen.
Genau. Und ausgerechnet in dieser heiligsten aller Nächte, kurz vor dem ultimativen Befreiungswerk, da können Jesu engste Freunde nicht mal die Augen offen halten.
Und der absolute Tiefpunkt ist dann der Weg zum Kreuz. Jesus hatte ja gesagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das war quasi die metaphorische Jobbeschreibung.
Ja.
Aber als es dann zur buchstäblichen Realität wird, ist keiner von den Jüngern da, um das Kreuz zu tragen. Die Römer müssen sich einen unbeteiligten Fremden aus der Menge greifen, Simon von Kyren, und zwingen den dazu. Ein Passant erledigt die Aufgabe, an der innere Kreis komplett gescheitert ist.
Absolut. Und wir sehen diesen krassen Gegensatz auch im Umgang mit Verrat. Auf der einen Seite haben wir Judas, der Jesus verrät, die Schuld nicht erträgt und sich aus Verzweiflung erhängt. Und auf der anderen Seite Petrus, der Jesus dreimal verleugnet, aber bittere Tränen der Reue weint. Der entscheidende Punkt bei Matthäus ist, Jesus verstößt diese Versager nach seiner Auferstehung nicht. Er tauscht sein Personal nicht gegen fähigere Leute aus. Er vergibt ihnen.
Und weißt du, das ändert die Perspektive ja echt komplett. Wir neigen oft dazu, solche Texte als reines Regelwerk zu lesen. Aber wenn Jesus diese extrem strengen Regeln aufstellt und dann seinen eigenen Leuten vergibt, wenn sie sie brechen, dann geht es ja offensichtlich nicht um einen moralischen Leistungstest. Es ist ein Transformationsprozess, oder?
Das ist der absolute Kern der matthäischen Theologie. Wissen, Regeln, hohe moralische Standards, die sind unerlässlich. Aber sie sind für den Menschen aus eigener Kraft nicht lebbar. Es bedarf der Gnade, die es dem Menschen überhaupt erst ermöglicht, sich in diese Standards hineinzuverwandeln.
Ja.
Gott nimmt gewöhnliche, ängstliche Menschen und macht sie durch immense Geduld und Vergebung zu den Katalysatoren einer globalen Mission. Die Standards bleiben hoch, aber das Vehikel, um dort anzukommen, ist die Gnade.
Und das Brillanteste an der Struktur von diesem Buch ist ja, dass uns diese komplexe theologische Mechanik von Gerechtigkeit und Gnade nicht erst am Ende irgendwie theoretisch erklärt wird. Sie wird uns direkt in Kapitel 1 vorgelebt. Und zwar durch Josef, den irdischen Vater von Jesus.
Richtig.
Seine Geschichte wird ja oft nur so als Randnotiz vor der eigentlichen Geburt gelesen. Aber die historische Realität, in der er sich da befand, die macht seine Entscheidung eigentlich völlig unbegreiflich. Wir müssen uns mal die rechtliche Falle ansehen, in der Josef da steckte.
Das ist unglaublich spannend. Josef und Maria waren verlobt. Und in der jüdischen Gesellschaft im damaligen Galiläa war eine Verlobung nicht einfach ein Versprechen, das war ein rechtlich bindender Vertrag. Die beiden galten rechtlich bereits als Mann und Frau.
Obwohl sie noch gar nicht zusammengelebt haben.
Genau. Eine Auflösung war nur durch eine offizielle Scheidung oder den Tod möglich. Die gesellschaftliche Überwachung war auch enorm streng. Junge Frauen wurden ständig von sogenannten Chaperons, also Anstandsdamen, begleitet. Als Josef dann erfährt, dass Maria schwanger ist, das war nicht nur eine persönliche Enttäuschung.
Das war ein gewaltiger gesellschaftlicher und rechtlicher Skandal. Wenn der römisches Recht auf jüdische Moralvorstellungen trifft, ihm bleibt doch eigentlich gar keine Wahl, als sie fallen zu lassen, oder? Ich meine, wenn ich Cain richtig verstehe, machte sich Josef unter römischem Recht sogar selbst strafbar, wenn er nichts unternahm.
Exakt. Unter Kaiser Augustus wurden extrem strenge Ehegesetze eingeführt, die sogenannte Lex Julia. Die hatte auch Auswirkungen auf die Provinzen. Ein zentrales Element war der Straftatbestand des Lenocinium.
Lenocinium, okay.
Das bedeutet, wenn ein Ehemann von der Untreue seiner Frau wusste und sie nicht verließ oder anklagte, dann wurde er rechtlich wie ein Zuhälter behandelt.
Wow.
Er machte sich der Komplizitschaft schuldig. Sowohl der jüdische als auch der römische rechtliche Druck verlangten also gebieterisch nach einer Scheidung. Josef hätte sie vor die Dorfältesten bringen können, seine Unschuld beweisen, die Mitgift behalten und ihren Ruf völlig ruinieren können.
Er fungiert hier quasi wie so ein sozialer Blitzableiter, finde ich. Er hätte die gesamte Energie des Skandals einfach auf sie lenken können. Er war im Recht. Aber stattdessen entscheidet er sich, den Schlag selbst abzufangen. Er plant einen privaten Scheidungsbrief, so einen jüdischen Get.
Ja, nur vor zwei Zeugen, um die öffentliche Schande für Maria zu minimieren. Allein das zeigt schon eine außergewöhnliche Barmherzigkeit.
Total.
Aber dann greift Gott durch einen Traum ein. Und Josef zeigt absolute Hingabe. Er gehorcht, er heiratet sie, er holt sie zu sich ins Haus.
Was im Umkehrschluss ja bedeutet, dass das gesamte Dorf ab diesem Moment denken musste, Josef selbst habe die Beherrschung verloren und seine Verlobte vor der Ehe geschwängert.
Richtig.
Er nimmt also freiwillig das totale soziale Stigma eines Ehebrechers auf sich, um Marias Leben zu schützen. Quasi der erste Cancel-Culture-Verweigerer.
Das ist ein toller Vergleich. Die Quelle hebt auch die extreme Selbstbeherrschung der beiden hervor. Im antiken Galiläa lebten junge, arme Paare oft in Häusern, die im Grunde nur aus einem einzigen großen Raum bestanden.
Mhm.
Trotz dieser räumlichen Enge hatten sie laut Matthäus keinen sexuellen Kontakt bis zur Geburt, um die Ehre der jungfräulichen Geburt zu wahren. Josef wird im Text ja als gerechter Mann eingeführt. Und Matthäus definiert hier Gerechtigkeit völlig neu.
Wie meinst du das?
Naja, Gerechtigkeit bedeutet hier eben nicht, auf das eigene Recht zu pochen oder Rache zu üben. Wahre Gerechtigkeit äußert sich im Mitgefühl und in der Bereitschaft für jemanden, der einen scheinbar verletzt hat, den sozialen Schaden zu übernehmen.
Josephs Bereitschaft, diesen Schaden zu absorbieren, war ja die notwendige Voraussetzung für das absolut zentrale Ereignis, auf das Matthäus zusteuert, die Ankunft von Emmanuel.
Genau.
Menschlichen Frauen zeugten?
Ja, das Argument kommt oft. Aber Dr. Kina seziert das in der Vorlesung sehr präzise und zeigt, es gibt eigentlich keine echten historischen Parallelen. Die heidnischen Mythen der griechisch-römischen Welt, nehmen wir mal Zeus, die sind hochgradig physisch und meistens extrem gewalttätig.
Mhm. Götter, die menschliche Gestalt annehmen?
Genau, um Frauen zu verführen oder zu vergewaltigen. Da geht es um physische Zeugung. Die Darstellung bei Matthäus operiert in einer völlig anderen theologischen Kategorie. Hier handelt der Schöpfergott, der Leben aus dem Nichts erschafft, ex nihilo, komplett ohne einen sexuellen Akt.
Und um das theologisch zu untermauern, zitiert Matthäus dann den Propheten Jesaja aus Kapitel 7, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben.
Ja.
Kena taucht in der Vorlesung super tief in die Geopolitik von diesem Jesaja-Zitat ein. Dieser Vers fiel ja ursprünglich in eine Zeit massiver politischer Krisen im 8. Jahrhundert vor Christus, richtig?
Richtig. Im sogenannten syrisch-ephraimitischen Krieg. Da wurde König Ahas von Juda durch eine Allianz aus Samaria und Damaskus existenziell bedroht. Ahas war absolut in Panik. Und in dieser Situation schickt Gott den Propheten Jesaja zu ihm, um ihm ein Zeichen zu geben.
Ein Zeichen der Beruhigung.
Genau. Ein Kind wird geboren werden und bevor dieses Kind zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, wird die Bedrohung durch diese feindlichen Könige vernichtet sein. Das unmittelbare historische Zeichen damals war die Geburt eines Kindes namens Maher Shalal Hashbaz.
Was schnelle Beute, rascher Raub bedeutet, ne?
Genau. Das kündigte den baldigen Untergang der Feinde durch die Assyrer an.
Aber das wirft bei mir die Frage auf, reißt Matthäus diesen Vers dann nicht völlig aus seinem ursprünglichen Kontext, wenn er ihn hunderte Jahre später auf Jesus anwendet?
Das könnte man meinen. Aber Matthäus kannte den Text von Jesaja weitaus besser als die meisten modernen Kritiker. Er wusste, dass Jesajas Prophetie in Kapitel 7 eine erste lokale Erfüllung hatte. Aber er wusste auch, dass Jesaja den Blick nur zwei Kapitel später in Jesaja 9 in die weite Zukunft weitet.
Ah, okay.
Dort spricht der Prophet von einem Kind, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht, das mächtiger Gott und Friedesfürst genannt wird. Ein ewig herrschender Nachkomme Davids. Matthäus verbindet diese Linien und zeigt, die ultimative kosmische Erfüllung dieses Emmanuel, also Gott mit uns, die manifestiert sich jetzt in Jesus.
Und dieses Konzept von Gott mit uns, das bringt uns auch an das ganz andere Ende des Buches, Matthäus 28, der große Missionsbefehl. Wenn wir uns die Architektur von dem Text ansehen, dann schließen sich hier ja alle Fäden zusammen. Wie genau rahmt dieses Ende die Themen aus dem ersten Kapitel ein?
In Matthäus 28 gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Bemerkenswert ist, wie Jesus diesen Auftrag dann schließt. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Gott mit uns.
Exakt. Die rabbinische Tradition nannte Gott später Makom, also den Allgegenwärtigen. Niemand kann bei allen Menschen gleichzeitig überall auf der Welt sein, es sei denn, er ist der allgegenwärtige Gott. Jesus beansprucht hier also ganz klar die Göttlichkeit.
Mhm. Aber strukturell passiert dann noch mehr. Das Buch beginnt ja im Stammbaum mit der Integration der nichtjüdischen Nationen, diesen vier Frauen. Und es endet mit dem ausdrücklichen Befehl, genau zu diesen Nationen zu gehen. Das heißt, dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein absolutes architektonisches Meisterwerk. Und alles wird durch einen einzigen Satz im ersten Kapitel zusammengehalten. Matthäus 1, Vers 21, wo der Engel zu Josef sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist doch quasi der Mechanismus, der das ganze Buch antreibt, oder?
Ganz genau. Dieser eine Satz erklärt den Stammbaum voller Außenseiter, weil Gott Menschen eben trotz ihrer fehlerhaften Herkunft rettet. Er erklärt die Gnade für die versagenden Jünger am Ende, weil sie nicht durch ihre eigene Perfektion gerettet werden. Und es manifestiert sich in Josefs Verzicht auf Rache gleich am Anfang.
Wahnsinn.
Das Matthäusevangelium dekonstruiert unsere ganzen Vorstellungen von Zugehörigkeit und Leistung. Es fordert uns auf, irdische Sicherheiten aufzugeben und radikale Hingabe zu leben. Und gleichzeitig, und das ist der springende Punkt, bietet es eine noch viel radikalere Gnade, die uns genau dann auffängt, wenn wir an diesen enormen Standards zerschellen.
Also, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, was du heute aus unserer Analyse mitnehmen kannst, dann ist es vielleicht echt eine neue Perspektive auf den Umgang mit den eigenen Brüchen. Kena hat, finde ich, super deutlich gemacht, dass antike Stammbäume streng geführt wurden, um elitäre Blutlinien und Machtansprüche zu beweisen.
Wie so Hochglanzbroschüren.
Genau. Aber Matthäus, der nutzte das wichtigste offizielle Dokument seiner Kultur, den Stammbaum des Messias, um absichtlich Brüche, Außenseiter, Skandale und vor allem Gnade ins absolute Rampenlicht zu rücken. Und das bringt mich zu einer Frage für dich. Wenn du heute auf deinen eigenen Lebenslauf schaust oder auf deine Herkunft, wie viel Energie investierst du eigentlich jeden Tag, um die unangenehmen Lücken zu überschminken, damit alles makellos wirkt? Was würde eigentlich passieren, wenn wir aufhören würden, die chaotischen, bruchstückhaften Teile unserer eigenen Geschichte panisch zu verstecken? Denn wenn wir Matthäus glauben dürfen, ist genau dort, in den Brüchen, im Scheitern und an den Rändern, vielleicht seit 2000 Jahren die allergrößte Gnade zu finden. Denk da mal drüber nach. Danke, dass du heute bei unserem Deep Dive dabei warst. Mach's gut!